Es freut mich, dass wir unser Studium über Esra und Nehemia mit dieser Stunde beenden. Und das letzte Thema ist Leiter in Israel. Wir haben gesehen, dass Jerusalem über viele Hürden und Schwierigkeiten letztendlich wieder aufgebaut wurde, dass der Tempel in seinen Dienst kam, dass die Mauer aufgebaut war und der Zweck konnte beginnen, erfüllt zu werden. Wir haben gesehen, die Auf und Abs im Volk und sie auch versucht anzuwenden auf die Auf und Abs unserer Zeit und unseres Lebens. Jetzt ist die Frage am Ende, wem ist es zu verdanken, dass Jerusalem wieder aufgebaut wurde? Den Leitern? Welche Rolle spielen oder spielten die Leiter damals und natürlich auch heute? Die ersten Leiter waren 537, 536 vor Christus, Zerubabel und Josua. Sie waren die ersten, die nach den 70 Jahren zurückkamen. Zerubabel, wenn man so will, ein Mann, ein Leiter, und Josua, der hohe Priester. Sie waren, wenn man so will, sowohl geistliche als auch administrative Leiter. Aber Gott hatte ihnen auch zwei Propheten zur Verfügung gestellt, die geistliche Leiter waren, nämlich Zacharia und Haggai. Esra, der nach ca. 70 Jahren kommt, um hier das Ganze weiterzuführen, ist ein geistlicher Leiter, der kommt und versucht, in Israel etwas zu tun. Da das nicht vorwärts kommt, beruft Gott den Nehemia 13 Jahre danach und stellt also Esra noch einen administrativen Leiter zur Verfügung, während Esra der geistliche Leiter des Volkes bleibt. So hier sehen wir, dass man verschiedene Ämter hat, aber es geht um die Vollendung eines Werkes. Man muss etwas tun und Gott hat verschiedene Talente oder verschiedene Gaben gegeben, um das Werk zu vollenden. Und jetzt fragen wir uns, wie ist das zusammengekommen? Und ich denke, der Wiederaufbau war ein Ergebnis der Zusammenarbeit der administrativen und geistlichen Leiter sowie des Volkes. So, man braucht also eine ganze Gruppe von Menschen, um etwas zu erreichen, die harmonisch zusammenarbeiten sollen oder müssen, damit das Werk auch geschieht. Und Sie haben gesehen, wie Nehemia aufs Volk einwirkte und wie sie ihm gehorchten, besonders als er damals das Problem der Ausbeutung der Reichen, der Ausbeutung der Armen gegenüber den Reichen, das heißt, die Reichen beuteten ihr eigenes Volk aus, und wie das Volk, das heißt, die Reichen, sich dieser Führung unterstellten und gehorchten. Wir sehen, wie Esra, der hohe Priester, und seine Gehilfen gepredigt haben, wie sie das Gesetz verkündigt haben, damit dann alles letztendlich zu einem guten Abschluss kommt. So betrachten wir das jetzt zu unserer Zeit. Schauen wir uns doch an, wie sieht unsere Kirchgemeinde und die Welt aus? Ist es Wüste in unseren Familien, Konflikte zwischen Eltern und Kindern, Missachtung der Kinder gegenüber den Eltern, Kinder ohne Väter und Mütter? Haben wir eine heile Kirche, eine heile Welt? Nein, auch dort wird der Arme ausgebeutet. Es gibt Kriege und Probleme untereinander, Hunger, Krankheit, Elend und Leid. Und dann haben wir eine gemeinsame Lehre. Das heißt, kennen wir, worum es geht in der Natur und im Menschen. Und auch da müssen wir sehen, dass wir Tausende von Religionen haben, aller Art, Ideologien aller Art, die sich widersprechen. Und natürlich auch eine Wissenschaft, die gegründet ist, nicht auf Gesetz, sondern auf Theorien. So, wo muss denn das Werk angefangen werden? In der Welt oder in der Kirche, das heißt in der Gemeinde unter den Christen? Die Frage ist wie soll dieser Zustand in der Kirche verändert werden? Weil es war ja das Volk Israel, das zurückkam aus der Gefangenschaft, bevor sie an die Welt gehen konnten, bevor sie ihren Zweck erfüllen konnten, wozu Gott sie gerufen hatte, mussten sie ein einheitliches Volk sein. Wie soll sich Gott heute darstellen? Durch das, was die Christenheit heute bietet? Kann er der Welt durch sie eine Lösung aller Probleme geben? Wie soll der Zustand heute in dieser Welt verändert werden? Besser gesagt, in der Gemeinde. Und durch wen? So konzentrieren wir uns auf die Gemeinde, weil wenn es nicht vorwärts geht in der Welt, dann sind es die Menschen, die Gott gerufen hat, dass sie etwas tun, und sie tun es nicht oder sie tun es nicht, wie es sein soll. So, es gibt also in dem Bilde, das wir immer wieder häufig finden in der Heiligen Schrift, Hirten und Schafe. Leiter, man könnte sagen Lehrer und Volk. Diese zwei Kategorien von Menschen finden wir in allen Bereichen. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Ärzte, Patienten, Generäle, Soldaten. Das heißt, eine Aufteilung in Hirten und in Schafe ist immer da. Obwohl der Hirte ein Mensch ist und das Schaf ein Mensch ist im Bilde. Ja, der Arzt ist ein Mensch und der Patient ist ein Mensch. Der Leiter ist ein Mensch und derjenige, der unter der Leitung steht oder der Leitung gehorcht, ist ein Mensch. So, schauen wir uns ein bisschen dieses Bild des Hirten und der Schafe an. Wo liegt denn das Problem? Haben die Schafe, das heißt jeder einzelne Mensch, nicht dieselbe Verantwortung, die auch ein Hirte hat? Nun ja, was das persönliche Leben anbelangt, müssen wir alle auf eigenen Füßen stehen. Es kann keiner sagen, ich hatte niemanden, der mich lehrte. Obwohl ich das sehr häufig über meine Vergangenheit sage, dass ich aufgewachsen bin in der Gemeinde, ich bin aufgewachsen als Christ und es hat mich niemand gelehrt. Was ist das Problem, was ich habe? Es hat mich niemand beigebracht, wo liegt die Not des Menschen, weshalb er einen Erlöser braucht oder weshalb er Gott braucht. So hätte es die Lehrer gegeben zu meiner Zeit, wo ich noch im Wachstum war, wo ich noch ein Kind war, wie anders wäre mein Leben verlaufen? Wie effizienter hätte ich sein können für das Werk des Herrn? So, wir können die Verantwortung des Hirten nicht wegnehmen. Ein Hirte, ein Leiter, ist nicht da, um über dem anderen zu stehen oder dem anderen vorzuschreiben, was er zu tun und nicht zu tun hat, was leider ein Missbrauch des Amtes ist, sondern ein Leiter ist da, um nichts anderes zu tun, als zu lehren. Und zur Lehre gehört natürlich auch Maßnahmen, die man nehmen muss, wenn Dinge nicht so gut laufen. So wie wir gesehen haben, dass es Konsequenzen gibt, wenn man nicht der Sache unter den Schafen, aber auch unter den Hirten der Sache folgt. So betrachten wir das ein wenig von dem Hirtenproblem, das Gott hatte. In Jesaja 56, 11 und 12 sagt Gott, es sind aber gierige Hunde, die nie mehr satt werden können. Sie, die Hirten, wissen keinen Verstand. Ein jeglicher sieht auf seinen Weg, ein jeglicher geizt für sich in seinem Stande. Kommt her, lasst uns Wein holen und uns vollsaufen und soll morgen sein wie heute und noch viel mehr. Das klingt so ähnlich wie das, was Jesus sagt in Matthäus 24, wo er von dem untreuen Knecht spricht und sagt, ab Vers 48, so aber jener, der böse Knecht, wird zu seinem Herrn sagen, mein Herr kommt noch, in seinem Herzen sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. und fängt an zu schlagen seine Mitknechte, isset und trinket mit den Trunkenen, so wird der Herr desselben Knechtes kommen an dem Tage, dass er sich nicht versieht und zu der Stunde, die er nicht meinet, und wird ihn zerscheitern und wird ihm seinen Lohn geben mit den Heucheln, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das heißt, er isst und trinkt, er ist fröhlichen Mut, er sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Er ist ein Knecht und hat einen Mitknecht. Nun, wenn er ein Knecht ist, ist er ein Leiter. Die Mitknechte sind, wenn man so will, die Schafe. Denn die Hirten sind zu Narren geworden und fragen nach dem Herrn nicht. Darum können sie auch nichts Rechtes lehren. Und ihre ganze Herde ist zerstreut. Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umbringt und zerstreut, spricht der Herr. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, von den Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht besucht. Siehe, ich will euch heimsuchen, um eures bösen Wesens willen, spricht der Herr. Das steht in Jeremia 10, 21 und Jeremia 23, 1 und 2. Wir sehen also, das Weiden eines Hirten ist letztendlich, dass er die Schafe lehrt. Wenn wir den Psalm 23 sehen, dann sehen wir, da ist es der Hirte und das Schaf. Und der Hirte führt zur Weide. Und hier ist Gott mit den Hirten nicht einverstanden. Hirten ist natürlich ein Begriff und ich halte ihn, er ist der Begriff für Lehren. In Hosea Kapitel 4, in Vers 6, sagt Gott durch den Propheten Hosea zu den Priestern, zu den Leitern des Volkes, sehr deutlich, er sagt, ihr, mein Volk, stirbt aus Mangel an Erkenntnis, weil ihr nicht lehrt das Gesetz. Mein Volk ist dahin, darum, dass es nicht lernen will. Denn du verwirfst Gottes Wort, darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mein Priester sein sollst. Du vergissest des Gesetzes deines Gottes, darum will ich auch deiner Kinder vergessen. Dieser Vorwurf, den Gott sagt, das Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, macht er den Priestern, weil sie wurden ja getan ins Volk zum Lehren. Wenn also heute die Stätte in der Gemeinde wüst ist, dann trägt jemand die Verantwortung dafür. Und es sind die Hirten oder die Leiter. Bekehrt euch nun, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich will euch mir vertrauen und will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und will euch bringen gen Zion und will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen mit Lehre und Weisheit. Jeremia 3, 14 und 15. Das war die Zeit, wo sie noch nicht in die Gefangenschaft gekommen waren. Die Zeit, wo Gott ihnen verheißt, ich werde euch Hirten geben, die sollen euch weiden mit Lehre und Weisheit. Da hoffe ich, dass wir verstehen, Hirte und Lehrer ist dasselbe. Und ich will die übrigen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, dahin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Hürden, das heißt zu dort, wo sie gewohnt haben, dass sie sollen wachsen mit ihrer Vieh und ihrer Viel werden. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr sollen fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Jeremia 23, 3 und 4. So, Gott sucht nach Hirten, um das Volk wiederherzustellen, um es wieder zu bringen in die Hürden. Das Volk braucht also Lehrer. Und es kann nicht jeder ein Lehrer sein im Volk, weil nicht jeder hat so den Zugang zu dem, was Gott ihn führen will. Es kann nicht jeder Arzt sein im Volk, sondern es gibt Patienten und Ärzte. Das heißt nicht, dass die Ärzte nicht auch Patienten werden. So, wir müssen also sehen, wenn das Volk eine Krankheit hat und es kommt nicht weiter, woher soll das Volk wissen, woher die Krankheit kommt, wenn es keine Ärzte hat, die ja Professionelle sein sollen, die wissen sollten, wo das Problem liegt und wo der Weg lang geht. So, Gott hat einen Kanal, ein System, wo er Menschen beruft zu einer gewissen Aufgabe, aber sie ist im Wesentlichen zum Lehren. Jesus, der Hirte. Und Jesus ging heraus und sah das große Volk und es jammerte in derselben, denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, eine lange Predigt. So, wo liegt das Problem der Schafe? Sie gehen zugrunde. Niemand kann sie was lehren. Und Jesus fing an, sie zu belehren. Weil eine Predigt ist nichts anderes als eine Lehre, die man geben muss. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet euch in dieser Nacht alle an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das hat er in Markus 6, 34 und Markus 14, 27 gesagt. In Hebräer 13, 21 bis 22, der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testaments, unseren Herrn Jesus, der mache euch fertig, in allem guten Werk zu tun, seinen Willen. So, hier ist also wiederum die Befähigung des Volkes über den großen Hirten nur möglich, nämlich der Christus ist. Und dieser große Hirte hat in seiner Gemeinde Apostel eingesetzt, etliche Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadurch der Leib Christi erbaut werde. Das heißt, die Gemeinde, ein Heer von Soldaten, kann nicht kämpfen, haben sie keinen General, der ihnen weist, der sie zuweist auf ihre Aufgabe, die sie haben. Die Gemeinde, das Volk, alle sind gerufen zum Dienst. Aber nicht jeder kann das vollbringen, was der andere vollbringt. Nicht jeder hat denselben Job, dass er alles im Detail weiß. Deshalb hat Gott verschiedene Aufgaben gegeben. Aber egal, welche wir ansehen, ob wir ihn Apostel nennen oder Propheten nennen oder Evangelisten nennen oder Hirten, wobei der hier ja nur als Bild da hineingesetzt wird, oder Lehrer, sie sind alle Lehrer. Sie müssen alle dasselbe tun. Nun ja, ein bisschen unterschiedlich. Der eine kommt von dieser Seite und belehrt der andere von der anderen, aber letztendlich steht im Zentrum aller Dinge die Lehre. Das stand auch beim Wiederaufbau des Volkes. Des Jerusalems, sowohl des Tempels als auch der Stadt. Und das muss auch im Mittelpunkt stehen bei dem Wiederaufbau des Volkes. Das, was heute geschehen muss in der Gemeinde, muss geschehen, damit wir zugerüstet werden zum Dienst. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Administratoren haben in den verschiedenen Kirchgemeinden. Wir haben Administratoren, wir haben Ämter, aber was uns wirklich fehlt, wo die größte Not ist, ist an Lehrern. Das heißt, an Menschen, die klar den Weg angeben. Das heißt nicht, dass der Schaf nicht forschen muss, sondern das Schaf muss aber zumindest eine Einladung, eine Eröffnung bekommen. Ich muss meinem Patienten etwas erklären können, damit er es dann annimmt und tut. Er muss natürlich das bearbeiten. Er muss erkennen, stimmt das, was ich ihm sage oder nicht. Aber habe ich ihm nichts zu sagen, woher soll er etwas tun? Er kennt sich doch in diesem Domain nicht aus. Egal, ob wir Google haben und so viel Zugang zu irgendwelchen Sachen, wir brauchen Lehrer, die jemandem etwas zeigen. Und es gibt jetzt nun zwei Arten von Lehren, es gibt zwei Arten von Predigten, grundsätzlich. Die eine Art ist, dass man Wissen vermittelt. Und ich komme aus einem System in Rumänien, wo wir Wissen lernen mussten. Das heißt, du musst wissen, wann ist das passiert, wann ist jedes passiert. Du hast dir also Wissen angeeignet, so wie wir in manchen Shows schon über Jahrzehnte haben, dass man Wissen abfragt. Was hat der Politiker gesagt oder jeder? Es ist Wissensabfrage. Wissen haben. Und natürlich braucht man auch ein bisschen Wissen. Aber das Wissen lernen oder Fakten lernen ist nicht das, was Gottes Art der Lehre ist, die jemandem hilft, selber etwas zu tun. Wissen zu vermitteln ist nicht die Art des Lehrens, die Gott hat, sondern die Lehre, die Gott hat, ist das Vermitteln von Grundsätzen, damit man weiß, wie man Wissen anwendet. Was nutzt es mir, die Geschichte zu lernen? Was nutzt es mir, die Zahlen zu kennen, wann Jerusalem wieder aufgebaut wurde oder irgendwelche Sachen, wenn ich den Grundsatz nicht habe, warum und wieso alles passiert ist? Deshalb bin ich so dankbar, dass als Gott mich gerufen hat, ein Lehrer oder Arzt zu sein, weil Lehrer und Arzt ist dasselbe. Alles, was ich tun kann, ist lehren. Weil der Mensch ist selber verantwortlich für seine Gesundheit. Jeder ist selber verantwortlich für den Weg, den er geht. Aber er braucht jemanden, dem ihm irgendwo die Augen öffnet, dem die Grundsätze erklärt. Und jetzt kann er diese Grundsätze anwenden, weil er muss es tun. Wissen, das nur Fakten abliest, ist unanwendbar. Es ist Müll letztendlich. Es hilft einem nicht wirklich. Ich brauche ein Wissen, das anwendbar ist. Und das ist, gestellt auf Grundsätze. Deshalb sagt Gott in Jesaja 8, Vers 20, zum Gesetz und zum Zeugnis. Das heißt, ich brauche das Gesetz als Basis, als das, was ich habe, um dann das Zeugnis anzuwenden. Deshalb sind wir alle wie blinde Schafe. Das heißt, wir haben das Zeugnis, wir haben die Bibel, wir haben so viel Schriften, aber wir haben keinen Grundsatz, keine Möglichkeit, das Ganze zu verstehen, weil es uns einfach daran fehlt. So, wir brauchen Lehrer, die Grundsätze vermitteln, nicht Wissen. Natürlich ist auch ein Grundsatz, ein Wissen. Aber das ist etwas, was jeder nachvollziehen kann. Er muss dir nicht glauben, wenn er dir zuhört. So, es gibt entweder Wissensvermittlung. Und da sind wir Experten. Wir denken, dass wir wissen, wie die Prophetie sich erfüllt. Wir denken, wenn wir wissen, das und jenes, so wie die Juden zur Zeit Jesu, was hat ihnen das ganze Wissen in der Heiligen Schrift genutzt? Sie haben den Heiland verworfen, aber nicht nur verworfen, sie haben ihn gekreuzigt. So, was wird uns das Wissen nutzen, wenn wir nicht wissen, die Anwendung, wenn wir nicht wissen, worum es geht? So, Faktenwissen und Wissen als Grundsatz, wie man etwas anwendet, das sind die zwei Wege, die es gibt. Wir haben aber eine Verheißung bekommen in Jesaja 58, 12. Und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist, und wirst grundlegend dafür und für bleibe, und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. So, Gott gibt uns als Gemeinde einen Ausweg. Er sagt, es wird die Zeit kommen, so wie er damals verheißen hat für den physischen Aufbau des Volkes. Es wird die Zeit kommen, dass Lehrer kommen werden und sie werden das, was lange wüst gelegen ist, nämlich die Lehre. Man ist wie ein Volk, das keinen Hirten hat, so wie Jesus es ansah. Ein Volk, das, wenn man so viel in Unkenntnis lebt, Und ein Volk in Unkenntnis kann nicht dienen. Und wenn die Lehrer in Unkenntnis sind, ist das Volk in Unkenntnis und so kann nichts passieren. Und so sagt Gott, es wird aber kommen, dass durch dich gebaut werde, was lange wüst gelegen ist und wirst grundlegend für und für bleibe und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Das heißt, es muss ein Volk werden, das weiß, wie es lang geht, die Hirten haben, die sie gelehrt haben und sie können dieses anwenden. So, wir haben gesehen, dass Esra und Nehemia gefastet haben und dass Fasten ein wichtiges Element ist. Aber jetzt wollen wir wissen, was stellt Fasten dar? Wir lesen in Sacharja 7, 5 und 6, es war zu der Zeit, sage allem Volk im Lande und den Priestern und sprich, da ihr fastetet und Leid truget im 5. Monat und im 7. Monat, diese 70 Jahre lang, habt ihr mir so gefastet? Oder da ihr aßet und tranket, habt ihr nicht für euch selbst gegessen und getrunken? Das heißt, ihr habt ein Leben geführt für euch selbst. Und in der Realität sagt Gott in Sacharja 7, 9 und 10, also sprach der Herr Zebaut, richtet Recht und ein jeglicher Beweise an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht den Witwen, Fremdlingen und Armen und denke keiner wieder seinem Bruder etwas Arges in seinem Herzen. So, was ist das, was Gott Fasten hält? Ja, wir sollten fasten, auch das, was das physische Fasten anbelangt. Aber was hilft dir das physische Fasten, wenn du nicht weißt, wozu? Wenn da nicht eine Änderung im Herzen des Menschen stattfindet. Sie fasten und tun dennoch alles für sich. Wo ist denn dort die Güte und Barmherzigkeit am Bruder? Oder was mich schon, als ich Sacharja sehr studiert habe, also als er mein Studium war, da hat mich Jahre, also da hat mich wochenlang dieser eine Satz beschäftigt. Und denke keiner wider seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Das ist eine Herausforderung. Das ist wahres Fasten. Das ist Wegtun des alten Unflats. Das ist Wegtun des alten Lebens und Lebens aus dem Leben Jesu. Weil ich faste ja, ich enthalte mich von dem Bösen, damit ich das Gute tue. Ich zerstöre den Irrtum meines Herzens, damit ich die Wahrheit erfülle. Das ist Fasten. Sonst ist Fasten nichts. Jesaja 58, 4 und 5. Sie erfastet, dass ihr hadert und zanket und schlaget mit gottloser Faust. Wie ihr jetzt tut, fastet ihr nicht also, dass eure Stimme in der Höhe gehört würde, sollte das ein Fasten sein, das ich erwählen soll, dass ein Mensch seinem Leibe des Tages übel tue oder seinen Kopf hänge wie ein Schilf oder auf einem Sack in der Asche liege, wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag dem Herrn angenehm? Wir wollen doch das ein Fasten nennen, das Wegtun des alten Lebens und das nehmen als Fasten, was Jesus oder Gott hier sagt durch seinen Propheten. Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Brich dem Hungrigen dein Brot und die so im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. So machen wir das ein wenig deutlicher, ein wenig praktischer. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Die Bedingungen, damit wir ein dienendes Volk werden, wir müssen zunächst so fasten, dass das Alte abgehauen wird. Man enthält sich von dem Bösen. Das bedeutet, lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Jeder, der mir etwas schuldet oder der mir gefehlt hat, den halte ich mit Unrecht gebunden. Ganz egal, in welcher Situation du bist. Es ist ein Irrtum. Und dann kann man fasten, wie viel man will. Wenn die Mutter und der Vater mir was schuldet, weil sie mir irgendwann mal irgendwas Böses getan haben oder viel Böses oder wenig, was auch immer sie getan haben. Jeder, der mir etwas schuldet, jeder, der mir gefehlt hat, den halte ich mit Unrecht gebunden. Dann lebe ich nicht in der Wahrheit, sondern in der Lüge. Lebe ich in der Wahrheit, weiß ich, dass man mir persönlich es nicht angetan hat, sondern meinem Herrn. Und ich lebe nicht mehr für mich. Und mein Herr wird sich um das kümmern, was andere mir Böses zugefügt haben. Aber halte ich in meinem Kopf fest und denke, ja, mein Vater, meine Mutter, mein wer auch immer, hat mir geschadet, dann schuldet er dir etwas. Und dann heilst du die Leute mit Unrecht gebunden, weil du setzt dich als Gott über sie und denkst, sie schulden dir etwas, weil sie es dir persönlich gemacht haben. Lass ledig, welche du beschwerst. Jeden, an welchen ich Ansprüche habe, den beschwere ich. So alle Ansprüche an die anderen um meinetwillen sind eine Beschwerde. Sie müssen weggehen. Unser Anspruchsdenken und Anspruchshandeln muss verschwinden. Das ist ein Fasten. Da kommt die Schlacke weg. Gib frei, welche du drängst. Jeden, welchen ich verändern möchte, den bedränge ich. Das heißt, Eltern wollen ihre Kinder bedrängen. Sie wollen sie ändern zum Gute, aber sie drängen und das Drängen ist vom Teufel, nie von Gott. Jeden, den du verändern möchtest, um deinetwillen, jeden, auf den du Druck ausübst, jeder, der in deinem Kopf dir keinen Frieden gibt, den drängst du. Reiß weg allerlei Last. Jeder, von dem ich was will für mich, ist eine Last tragen. Ich sehe Menschen um mich herum und auch meine Patienten, sie alle haben Ansprüche und wollen etwas von dem anderen und sie sind so belastet, dass sie, wenn sie das nicht bekommen, was sie für sich wollen, und sie sind in einem großen, großen Last. Sie tragen Bürden. So wie Jesus sie ruft, er kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich werde euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Was bedeutet Demut? Demut bedeutet, ich bin nicht für mich da. Ich brauche niemanden, der mir etwas tut oder nicht tut. Für mich brauche ich niemanden. Ich bin da in einem Kreis, in einem Kettenwerk, meine Arbeit zu tun. Aber nicht, um über jemanden zu bestimmen und sagen, der schuldet mir was, ich habe Ansprüche an ihn, und ich muss mich jetzt verändern, sonst geht mein Leben nicht mehr gut. Und ich brauche jemanden für mich. Oh, was ein großer Irrtum. Das ist ein Fasten. Ein Fasten, wo diese Sache unbedingt wegkommen muss. Brich dem Hungrigen dein Brot. Was bedeutet in der Realität? Jeder, der in Not ist, besonders in geistiger Not. Aber welches Brot kannst du geben, wenn du noch nicht das gegessen hast, das Manna, das Brot vom Himmel, das nämlich nichts mehr für sich selber tut. Und führe du so im Elend ins Haus. Das heißt, da geht es nicht um Gastfreundschaft. Da geht es, dass man dem, den man in Elend sieht, das Angebot der Befreiung anbietet. Man führt ihn ins Haus, man führt ihn in die Hürde, wenn man so will, in die Herde, weil er aus dem Elend herauskommen soll. So du einen nackt siehst, so kleide ihn. Wer ist denn nackt? Außer der ohne Christus lebt. Ich muss doch erkennen, lebt jemand mit Christus oder nicht. Und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Ganz klar, die eigene Familie darf nicht vernachlässigt werden. Die geschlechtliche Beziehung darf auch nicht vernachlässigt werden. Ich könnte eine Woche, ein ganzes Thema eines Quartals könnten wir über diesen Text studieren und wir würden es kaum fassen können. Aber lasst uns bei diesem Abschluss bleiben. Gott braucht Lehrer, die wissen, was Fasten bedeutet, die sich entschlacken können, die wegtun können das Alte, wo es nicht mehr um sie geht, sondern um das Werk, wozu uns Gott gerufen hat, zu tun. Es muss ein Licht kommen. In Jesaja 58, Vers 8 sagt der Prophet für unsere Tage. Alsdann, wenn wir also diese Bedingungen erfüllen, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Besserung wird schnell wachsen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Das ist unser Schicksal. Das ist unsere Aussicht. Dann wirst du rufen, so wird der Herr dir antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich. So du niemanden bei dir beschweren willst, wirst noch mit dem Finger zeigen, noch übel reden. Das ist Bedingung. So du niemanden bei dir beschweren. Niemand schuldet dir was. Niemand musst du mit Finger zeigen. Du musst niemanden anklagen. Und du musst über niemanden überreden, so wie Gott durch Sacharja gesagt hat, nichts Arges denken in deinem Herzen. Da hier überreden kommt ja aus dem Herzen. Nichts Arges denken in deinem Herzen. Das ist Reinheit. Das ist ein Fasten. Da hat das Fasten sein Ziel erreicht. Und dann wirst du den Hungrigen lassen finden, dein Herz. So, es geht also mehr, um nur einen Hunger zu stillen und die elende Seele sättigen. Das ist eine geistliche Aufgabe, die Aufgabe eines Lehrers. Die Lehrer sollen das Volk lehren und das ganze Volk soll die ganze Welt lehren. So wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Als Jesus seine Jünger aussandte, sagte er, geht und machet zu Jüngern. Das heißt, der Lehrer lehrt, damit sich das Werk der Lehrer vermehrt. Und jeder, der belehrt wurde oder jeder, der die Lehre annimmt, wird gleichzeitig zum Lehrer. Er muss nicht ein Amt haben. Am Ende geht es nicht um Ämter. Es geht darum, dass die Welt mit dem Licht Gottes erleuchtet wird und jeder die Herrlichkeit Gottes sehen kann. Und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken. Das heißt, wir werden durch schwierige Zeiten gehen, aber unsere Seele hat keine Not. Wir werden in der Dürre gestärkt werden. Es wird uns an nichts mangeln. Und du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welcher es nimmermehr an Wasser fehlt. Das ist das, wozu wir gerufen sind, in der Mitte der Wüste dieser Welt eine Wasserquelle zu sein. Das heißt, ein Kanal, das das Wasser von Gott holt und es weitergibt. Und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist und wirst grundlegend der Für und Für bleibe und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Möchtest du einer dieser Lehrer werden? Jemand, der versteht, Grundsätze zu vermitteln, dann musst du und ich die Bedingungen erfüllen des wahren Fastens. Und dann wird sich diese Verheißung in unserem Leben erfüllen. Ich wünsche mir nichts mehr als das. Amen.